Ich möchte euch einladen, mit mir eure Augen kurz zu schließen. Keine Sorge, kein komischer Trick oder so. Ja, genau, also schließen wir einfach erstmal gemeinsam die Augen. Und lasst folgende Wörter dann für einen Moment auf euch wirken. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Okay, wir können wieder unsere Augen aufmachen. Wir wissen laut Gottes Wort, dass er uns liebt. Steht so in Johannes 3, 16, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Aber ich habe in letzter Zeit so drüber nachgedacht, wie würden wir dann eine solche Liebe beschreiben für andere und dann auch für uns selbst? Also, wie definiert man dann Gottes Liebe überhaupt? Genau damit möchte ich, dass wir uns eine Weile beschäftigen. Heute Abend werden wir dann auf dieses neue Jahr hinsteuern. Ich bin selber auch längst gar nicht mit diesem Thema durch, aber drum auch denke ich, dass es einfach spannend ist und interessant, so die Gedanken mit euch zu teilen und ein paar Fragen im Raum auch zu lassen. Und dann darauf auch näher einzugehen, laut Bibel. Ich glaube immer fester daran, dass Gott uns diese Wahrheit auch neu offenbaren möchte, wie er uns liebt. Deswegen war ich auch zum Teil sehr begeistert über die Lieder, die wir schon hatten im Lobpreis, weil das akzentiert dann das, was Gott für uns empfindet. Ich glaube auch, dass diese Botschaft sehr real ist und wichtig ist für unser Leben unterwegs mit ihm. Und deswegen will ich euch mit drei Punkten ermutigen, als ein Versuch, diese Frage zu beantworten. Also, wie ist Gottes Liebe für uns? Gottes Liebe für uns ist Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, jeder von uns hoffentlich könnte eine Definition oder einen Weg finden, ja, den Satz zu Ende zu führen. Also, erster Punkt. Gottes Liebe, glaube ich, ist für uns mit Hingabe erfüllt und mit Präzision. Ich lese einige Verse aus Evangelium Lukas, beginnend Kapitel 4, Vers 1, wer mitlesen möchte. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende hatten, hungerte er ihn. Ich springe dann auf Vers 11, Entschuldigung. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist der Teufel deutlich dabei, Jesus alles Mögliche natürlich anzubieten, in der Hoffnung, dass er ihm folgt und die Dinge auf seine Art und Weise ausführt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und dann geht es direkt rüber zu Jesus' Dienst, also was er dann als nächstes tut, wenn er die Wüste verlässt. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Also gut, Jesus geht ausgerüstet in die Wüste hinein mit dem Heiligen Geist. Ja, er wird auf die Probe gestellt und er wird versucht. Er war auch Mensch. Doch er kennt seinen Vater. Und er liebt seinen Vater. Und der Vater liebt ihn. Und das fand ich irgendwie so faszinierend. Bei der Taufe von Jesus in der Kapitel zuvor lesen wir auch, wie Gott sagt, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe. Dich habe ich erwählt. Ich finde das irgendwie wahnsinnig. Das signalisiert für mich einen ziemlich krassen Startschuss für eine Aufgabe, die nur Jesus erfüllen kann auf dieser Erde, um uns dann letztendlich zu retten. Denkt mal drüber nach. Jesus macht das nicht aus Spaß, seinen Vater zu verlassen vom Himmel, sondern kommt als kleines Baby, füllt diesen Dienst aus Und es ist alles für uns. Der ist auch gehorsam zu seinem Vater. Aber letztendlich dient es uns. Als diese 40 Tage dann absolviert sind, beginnt Jesus seinen Dienst. Und wir lesen wieder, also wie gehabt, Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Fand ich auch ziemlich stark. Welche tiefe Verbindung zum Vater durch den Geist, durch den Heiligen Geist. Und es ist der gleiche Heilige Geist, der uns zur Verfügung steht heutzutage. War nicht nur damals irgendwie präsent und effektiv für Jesus, real, spürbar, sondern ist für uns vorhanden. Okay, aber spulen wir jetzt zurück zur Nacht von Jesu Geburt in Bethlehem. Wir feiern ja oder haben ja vor kurzem Weihnachten gefeiert. Ich habe drüber nachgedacht. Eigentlich muss Gott entweder verrückt sein, sein Kind in der Form eines Menschen zur Erde zu schicken, ganz von den demütigen Umständen abgesehen, damit er dann einen Dienst als Prophet, Prediger, Heiliger, Lehrer, wo er oft nicht akzeptiert wird, jahrelang ausübt, um schließlich für alle anderen Menschen dann zu sterben, bevor er wieder im Himmel sein kann bei seinem Vater. Ist eigentlich nicht logisch. Oder Gott plant mit genau dieser ungewöhnlichen Präzision und Hingabe der Liebe zu uns die Geburt, das Leben, der Tod und die Wiederauferstehung seines einzigen Sohnes, den er so sehr liebt, damit wir ein neues Leben erhalten. Ist doch abgefahren, oder? Wer so handelt, braucht, glaube ich, keinen Plan B. Wozu denn auch? Gott weiß, was er tut, auch wenn es verrückt scheint für unsere menschlichen Gehirne. Gott wird Mensch. Der Maris, wenn du die Folie auflegen könntest, bitte. Dankeschön. Und er nimmt uns an die Hand. Ein tolles Bild, finde ich. Stammt aus einem Kalender von Benny Buddeberg. Diejenigen, die von, also die, die sie gekannt haben, als sie noch am Leben war. Gott wird Mensch, nimmt uns an die Hand, wenn wir es ihm erlauben. Und das ist ein bisschen wie in den Cartoons, wo man so einen zweiten Blick hinwerfen muss, ja. Gott als kleines Baby wird Mensch und nimmt uns an die Hand. Das ist natürlich auf den ersten Blick anders dargestellt durch diese Postkarte. Deswegen finde ich es auch so toll. Dankeschön. Also überlegt mal dann, was in dem Baby Jesus steckt, bevor er überhaupt beginnt, seinen Auftrag auf der Erde auszufüllen. Mein zweiter Punkt. Ich glaube, dass Gottes Liebe für uns auch für alle verfügbar ist. Gottes Liebe ist für uns auch für alle verfügbar. Jesus verlässt also diese Wüste und er geht sofort dann an die Arbeit. In Markus 1 wird berichtet, wie er die ersten Jünger beruft. Sie waren ganz gewöhnliche Männer, ungeschult, wahrscheinlich nicht, ja, groß gesehen in der Gesellschaft, aber sie waren erfahren in ihrem Beruf als Fischer. Da wussten sie genau, was sie tun. Sie kannten sich aus auf dem See. Sie wussten im Endeffekt, wie sie ihren täglichen Lohn dann reinholen, was zu tun ist. Jetzt stellt euch mal vor, im inneren Auge ein stämmiger, sturmerprobter Mann, der dann plötzlich sein Tagesgeschäft stehen lässt und einfach wegläuft. Beziehungsweise einen fremden Mann dann nachfolgt. Klar, logisch. Ich glaube nicht, dass Jesus diese Männer irgendwie überzeugt hat durch Marketingkonzept oder die gewonnen hat durch Hypnose. Glaube ich nicht. Als ich Isaac diese Geschichte neulich abends vorlas, fragte er plötzlich dann ziemlich betrübt auch, okay, und was ist mit den Fischen passiert? Also das hat die mehr beschäftigt, irgendwie diese Eimer von Fischen, die zu sehen sind so in der Kinderbibel, weil diese Männer, die neu gewonnen worden sind von Jesus, die laufen weg, das sieht man dann ganz klar. Und ja, da stehen dann Eimer voll Fische rum. Gute Frage. Ich habe ihm gesagt, dass jemand anders sich wahrscheinlich darüber gefreut hat. Aber Denk noch mal drüber nach. Jesu Persönlichkeit muss so attraktiv gewesen sein. So anziehend. Ich glaube, er strahlte eine Liebe aus, die echt war und vertrauensvoll. Sein Jobangebot, ich mache euch zu Menschenfischer, klang skurril, aber sie müssen sich sicher gefühlt haben. Weil von Zögern unter ihnen ist irgendwie keine Rede. Die ließen ihre Tätigkeit sofort und gingen ihm nach. Diese Liebe, die Jesus damals gezeigt hat und uns immer noch zeigt, galt auch damals zum Beispiel für eine Ehebrecherin, die von der Gesellschaft verpönt und ausgestoßen war. Tod war eigentlich ihr Schicksal. Aber Jesus nahm sie an. Er nahm sie ernst und er ermahnte sie zugleich. Sie war dann diejenige, die später seine Füße mit kostbarem Öl übergossen hat, geküsst hat. Vielleicht denkt ihr, okay, schon, kenne ich, schon mehrmals gelesen, aber ist das alles relevant für uns in der heutigen Zeit? Ich glaube ja. Ich denke, dass diese Liebe für uns auch gilt. Für dich und für mich. Und auch für diejenigen, die nicht auf unserer Wellenlänge sind. Diejenigen, die wir komisch finden. Gottes Liebe, die durch Jesus wirkte, war damals echt und verfügbar, so wie sie jetzt auch ist. Und ich wünsche mir, dass wir damit rechnen können. In dieser Kinderbibel, am Ende der Kapitel mit der Berufung der Jüngern, ist die Rede davon, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und unser kleiner Sohn wollte neulich wissen, ja okay, wann kommt er denn? Und wollte noch mehr wissen, ob es dann eigentlich okay wäre, wenn es dann so weit sei, dass er ihn Jesus nennen dürfte. Also ist das okay? Ich kann einfach Jesus dann zu ihm sagen. Und ich sagte aus dem Bauch raus, ja, ich denke schon. Und sein kleines Gesicht, das hättet ihr sehen müssen, das hat so gestrahlt. So nach dem Motto, me and Jesus, yeah, wir sind per du. Seine Reaktion hat mich sehr berührt, sehr umgehauen eigentlich, wegen der Einfachheit. Ein kleines Kind zeigt seine Begeisterung dafür, wie es endlich mit Jesus plaudern kann, wenn er wiederkommt. Und ich glaube, dass ich von Gott geliebt bin, dass wir von Gott geliebt sind. So wie ich glaube, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Aber ich muss euch sagen, ich kann mich nicht erinnern an das letzte Mal, wo ich mit Begeisterung darüber nachgedacht habe. Ich bete deswegen, dass wir von Gottes Liebe umgehauen werden und öfters neu staunen können. Weil ich denke, dass das wichtig ist für unser alltägliches Leben als Christen auf dieser Erde. Mein dritter Punkt. Gottes Liebe für uns ist allumfassend. In der Bibel wird Gott als Alpha und Omega beschrieben. Die Zeit ist in seiner Hand. Und wenn das so ist, dann können wir auch davon ausgehen, dass unser ganzes Leben von seiner Liebe abgedeckt ist. Manchmal ist sie uns nicht greifbar. Ich denke auch besonders im Alltag. Andererseits habe ich so drüber nachgedacht, vielleicht sind wir geblendet von zu vielen Dingen, die nicht so laufen, wie wir uns die vorstellen. Ich glaube, es ist wichtig, unser Glauben immer wieder deswegen auf die Kenntnisse der Bibel, auf Gottes Wort zu basieren und nicht nur das, was wir fühlen. Unsere Gefühle nimmt Gott auch ernst, aber in Matthäus 24, Vers 35 steht zum Beispiel zur Erinnerung für uns, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wie oft haben wir Zeugnisse in dieser Gemeinde miteinander geteilt, vorhin auch, wo Gott gehandelt hat oder gewirkt hat, gesprochen hat auf eine sehr spezifische Art und Weise, um uns zu helfen, ermutigen, stärken. Er kümmert sich um Details. Petrus machte sich Sorgen, in der biblischen Zeit damals, wo das Steuergeld herkommen sollte, was ja geschuldet wurde. wie das dann bezahlen werden konnte. Und wie hat Gott versorgt? Ja, durch eine Münze im Mund oder ja im Maul, besser gesagt, von einem Fisch. Meine größte Herausforderung, meine persönliche größte Herausforderung der letzten Wochen war, nicht mehr zu wissen, ob ich Gott richtig höre. Das hat sehr weh getan zum Teil. Und dann bin ich aber zum Schluss gekommen, also zur Entscheidung für mich, dass Gott mich immer noch liebt. Und ich möchte weitergehen mit ihm. Es steht in der Bibel geschrieben, im Römer, Kapitel 8, 35, genau. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn das nicht allumfassend ist. Ich glaube nicht, dass Gott in der Geschäft ist, uns einfach eine Portion Liebe hinterher zu werfen, und dann zu rufen, okay, Wiedersehen. Schaut mal, wie weit ihr damit kommt und wir reden dann nochmal, wenn es soweit ist. Seine umfassende Liebe, allumfassende Liebe, bedeutet, dass keine Situation im Alltag oder sonst ohne ihn gelebt werden muss, überwunden werden muss. Und das musste ich für mich jetzt in der letzten Zeit immer wieder neu einprägen. Mich daran erinnern, wer ich bin in Christus und was das heißt dann für meine Alltagssituation. Dass ich nicht davon abhängig bin, ob die Arbeit klappt oder nicht, ob ich müde bin oder fit bin, ob ich fröhlich bin oder ja, eher unten. Wir sind neue Menschen durch Christus. Eine gute Botschaft. Wir sind heilig genannt. Wir sind von Kopf zu Fuß durch Gnade gerettet. Du und ich. Und es war scheinbar wert, dass Jesus für uns gestorben ist, denn so ist Gottes Liebe. Mir ist auch zunehmend wichtig geworden, an die Realität meiner Gottesbeziehung festzuhalten und täglich dann etwas zu finden, wofür ich dankbar sein kann. Das ist auch mehrmals gefallen jetzt heute Abend, Dankbarkeit. Ich vertraue Gott, dass er alle Schritte zwischen viel mehr Liebe und Geduld für anderen Menschen und bessere Organisation in meinem Leben Schritt für Schritt mit mir durchgeht, damit ich dann stetig bleiben kann. Damit ich dann an seine Verse mich heranhänge und handfest dann begreife immer mehr, wie ich in erster Linie geliebt bin. Und deswegen Vorsätze fürs neue Jahr, nicht so meins. Ich möchte lieber jeden einzelnen Tag bewusster mit Jesus erleben, bewusster mit Gott begreifen, erfahren. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Perlenmomente mit Gott öfters erkennen. Und damit wünsche ich euch Gottes Segen und ein frohes neues Jahr 2013. Amen.